Meine Lieben, möchte uns den Predigttext für heute Morgen lesen aus dem Johannesbrief, Kapitel 17. Ich lese ab Vers 3 bereits und bis 16. So spricht der Herr Jesus Christus: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin.
Ja, Jesus, und so bring du alle Unruhe, alle Zweifel zur Ruhe. Schenk du uns Vollmacht zum Reden und Vollmacht zum Hören, sei den Geschwistern, die unterwegs sind, auf den Straßen. Sei doch bei den Geschwistern, die eingesperrt sind in den alten Wohnanlagen. Segne du sie in besonderer Weise und stärk du sie, rühre du sie an. Und sei aber auch bei denen, die heute Morgen nicht hier sein wollen, ermahne du sie, ziehe du sie mit Seilen der Liebe, du hast es zugesagt. Und Herr Jesus, verändere all unser Denken in dein Bild hinein. Lass diesen Morgen dazu dienen. Amen. Nochmal einen von mir ganz herzlichen guten Morgen. Heute möchte ich über eine Zwischenzeit reden, und zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja so eine Zwischenzeit, wo sie alle so ein bisschen gedämpft sind, vielleicht erschöpft von der vielen Familie oder vom Alleinsein, je nachdem wie die Situation war, oder vom guten Essen. Aber wenn wir über Weihnachten, über Kommen, über Geburt Jesu reden, müssen wir natürlich auch über das Kreuz reden. Denn bis Ostern ist es jetzt ja ganz schnell, und vor Ostern liegt Karfreitag. Und ich möchte heute also über eine Zwischenzeit reden, die der Herr Jesus selbst angesprochen hat, und dann am 31. von der letzten Nachtwache reden, so Gott will, in der wir uns nach unserer Überzeugung nach befinden. Also heute geht es um eine Zwischenzeit, und René hat den Predigttext gelesen, und da sagt der Herr Jesus: Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind gerettet, wir sind Kinder des lebendigen Gottes, wir sind schon jetzt als Kinder des lebendigen Gottes beim Vater. das Herz des Vaters, aber wir sind auch gleichzeitig noch in dieser Welt. Und das Hauptproblem, das wir damit als Menschen haben, ist, dass es zu einem innerlichen Zerriss kommt. Und dass wir hin und her wanken. Dass wir heute Morgen zusammenkommen, ist für mich ein Geschenk, das im Moment, in dieser Zeit, in der wir sind, ja noch ein Stück weniger geworden ist. Viele machen gar keinen Gottesdienst, dürfen auch keinen Gottesdienst machen, je nachdem, wo man ist, in welchem Land man ist. Aber selbst wenn jeder in einen Gottesdienst gehen könnte, der wollte, wären wir eine verschwindend geringe Minderheit in unserem Land und weltweit betrachtet sind wir im Promillebereich. Also, wenn wir auch hier so in unserem christlichen Abendland tun, als wären Christen die Mehrheit, ist es nicht wahr. Und übrigens waren wir es noch nie. Und diese Tatsache führt dazu, auf der einen Seite, dass die Welt uns nicht versteht und es manchmal zu Verfolgungen kommt. Auf der anderen Seite, auch wir, also ich rede mal von mir, manches Mal die Welt nicht mehr versteht, aber ich in dieser Welt bin und mir Gedanken machen muss, wie gehe ich denn damit um? Also immer wieder diese Frage, wie sollen wir uns in unserem Umfeld verhalten, weil wir noch in dieser Welt sind? Da gibt es ja verschiedene Antworten. Die eine Antwort waren die Mönche in Irland und Irland war ihnen nicht einsam genug. Also sind sie an die Küste von Irland gegangen, möglichst rau und dann so auf ein Inselchen gefahren. Da haben sie sich dann Steine geklopft, damit es Stufen waren. Ich habe mal Bilder davon gesehen. Und dort haben die dann bei Wind und Wetter alleine als Einsiedler ausgeharrt. Das mag für den einen oder anderen passen, für mich persönlich nicht. Und ich sehe es im Wort Gottes auch nicht, diese Einsiedlertum, wobei es im Alten Testament das immer wieder einmal gab. Aber selbst Johannes der Täufer, über den wir ja auch schon gesprochen haben, der ist in die Wüste gegangen und die Leute sind hinterher und er hat den Leuten in der Wüste das Evangelium verkündet. Und in der Wüste war er, weil er damit eine prophetische Voraussage erfüllt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hin und wieder, wenn ich einmal Stellung zu einem Thema nehme, wird mir der Vorwurf gemacht, dass ich weltfremd bin. Und vielleicht geht es ja einigen unter euch genauso. Die Frage ist, stimmt das? Sind wir weltfremd als Kinder Gottes? Und wenn ja, ist es dann etwas Schlechtes? Sollten wir uns ändern, wenn wir weltfremd sind? Und was bedeutet überhaupt weltfremd? Was bedeutet es überhaupt? Versteht uns die Welt nicht? Verstehen wir die Welt nicht? Kapseln wir uns von ihr ab? Oder was ist richtig? Jesus lehrt uns, so dass wir die Sache im richtigen Licht betrachten können. Und der Kern des Themas ist das, was wir eben in Johannes gelesen haben. Die Worte unseres Predigttextes stammen aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, das der Herr Jesus kurz vor seiner Hinrichtung gebetet hat. Es war der Abend vor dem Tag seiner Hinrichtung. Ich liebe diesen Text sehr und ich kann fast nicht mich mit diesem Text beschäftigen, ohne dass mich auch ein wenig emotional die Rührung befällt, weil das der Text ist, wo die Liebe und die Fürsorge unseres Heilandes so ganz, ganz deutlich wird. Und deswegen, wenn ihr mal an der Liebe des Herrn Jesus zweifelt, lest diesen Text. Es ist überhaupt die Art Jesu, für die Seinen zu sorgen. Selbst am Kreuz sorgt er noch für seine Mutter und sagt zum Johannes, der das hier aufgeschrieben hat, das ist deine Mutter und zu seiner Mutter, das ist sein Sohn. Da können wir ganz viel lernen. Wir haben einen Besorgungsauftrag füreinander, wenn wir sagen, wir sind Familie Gottes. in jedem Gespräch, wenn jemand Mitglied der Versammlung hier werden möchte, in jedem Taufgespräch sage ich, wir übernehmen Verantwortung für dich und du übernimmst Verantwortung für mich. Gerade die jüngeren Brüder gucken mich dann ein bisschen groß an, wie können die für den Martin Verantwortung übernehmen? Es gibt keinen Unterschied. Wir sind füreinander verantwortlich und da gibt es keinen Unterschied. Jesus redet nicht pauschal von Weltfremdheit in unserem Text, sondern er beschreibt unser Verhältnis zur Welt ganz genau. Er sagt, seine Jünger sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Was das bedeutet, das zeigt uns Zusammenhang in seinem Wort. Lasst uns die beiden Seiten unseres Verhältnisses zur Welt jetzt einmal in Ruhe betrachten. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich fange hinten an, mache ich heute die ganze Zeit. Ich fange immer von hinten an, aber nicht das Pferd, sondern einfach zu erklären, wo wir sind. Also ich zäume nicht das Pferd auf. Gleich zweimal betont es Jesus, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Bei Jesus selbst ist es klar, wenn er auch als Mensch von Maria geboren wurde, so ist er doch Gottes eingeborener Sohn, gezeugt durch den Heiligen Geist. Das mit dem Heiligen Geist ist wichtig, damit wir verstehen, dass der Herr Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist. Seine Herkunft ist der Vater im Himmel, nicht irgendeine Familie in dieser Welt. Und das, sagt Jesus, gilt auch für uns Gläubige. Jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, hat genau dieselbe Geburt hinter sich. Oder er ist kein Kind Gottes. Das ist wichtig. Auch wir sind gezeugt durch den Heiligen Geist und nur so können wir von Neuem geboren werden. Will sagen damit, der Geist Gottes spricht dich an in deinem Leben und er ruft dich und er lädt dich ein und er macht dir die Augen auf und du erkennst, dass Gott ist und dass er der Schöpfer aller Dinge ist und du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und du erkennst auf einmal, dass du gemeint bist, der gerufen ist. Und deine Antwort ist ja. Und dann hat der Geist dich von Neuem gezeugt und geboren. Damit bist du der Familie Gottes hinzugetan. Wenn du das nicht erlebt hast, gehörst du nicht zur Familie Gottes. Da kannst du in jeden Gottesdienst der Welt rennen. Diese Neuzeugung ist die Voraussetzung dafür, zur Familie Gottes zu gehören. Bei dieser Neuzeugung geschieht noch viel mehr. Ich erkenne, wie ich gewesen bin und ich darf glauben, wie ich jetzt bin. Das klingt für die Welt so unverständlich, von Neuem geboren. Das hat mal der Gottschalk gesagt, er ist aus Amerika weg, weil er mit den ganzen Neugeborenen nichts zu tun hat. Da gäbe es so viele Neugeborene, Wiedergeborene. Was für ein Dummbeutel. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass er überhaupt kein Verständnis dafür hatte, wie die Welt kein Verständnis hat, von dem, was geistlich innerlich passiert. Von Neuem geboren ist wichtig. Wir sind eine Neuzeugung. Das Alte ist vergangen, es ist was ganz Neues geworden. Das ist wichtig für unser ganzes Leben, wie wir mit der Vergangenheit auch umgehen. Ich kenne liebe Schwestern, die haben sich früher prostituiert. Das spielt gar keine Rolle mehr, weil sie liebe Schwestern sind, geliebte Schwestern, voll Neugeborenen. Was war, ist vorbei und niemand hat das Recht, sie anzuklagen. Viele Evangelisten, die ich kenne, die waren im Knast und sind im Knast zum Glauben gekommen. Wegen Mordversuch und was auch immer die dort waren. Es spielt keine Rolle mehr. Sie sind von Neuem geboren. Jetzt muss nicht jeder von uns so eine Vita haben. Man muss also keinen umbringen, um Kind Gottes zu werden. Aber was ich damit in dem Extremen sagen will, ist, das Alte ist vergangen, es ist wirklich etwas vollkommen Neues geschehen. Eine ganz neue Basis. Das ist die einzige Möglichkeit in unserem Leben, den Reset-Knopf zu drücken. Es wird nie jemand im Himmel jemals das, wo wir uns verklagen können über das, was wir vor unserer Wiedergeburt gemacht haben. Und im Übrigen danach auch nicht. Wir wünschen uns manchmal diesen Reset-Knopf, einen ganz neuen Anfang in unserem Leben. Das ist er. Das ist er. Und das ist auch der Einzige. Und dazu möchte ich immer wieder einladen. Wir sind durch den Heiligen Geist gezeugt, von Neuem geboren. Und doch sind wir noch in der Welt. Und in dieser Welt sollen wir auch sein. Ich habe lange gebraucht. Und immer wieder, wenn mich der Blues erfasst hat, dann habe ich gefragt, Herr, ich verstehe es nicht. Alles, was für mich wichtig war, hast du doch schon getan. Die Antwort vom Herrn könnt ihr euch vorstellen. Jetzt bist du dran. Es stimmt. Alles, was für mich wichtig ist, ist als allererstes Mal getan. Wenn ich heute die Augen zumache, bin ich beim Herrn. Keine Frage. All meine Schuld ist mir vergeben. Alles geklärt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, fertig. Herr, warum holst du mich nicht? Weil du eine Aufgabe hast und weil du noch ein bisschen trainieren musst. Das mit dem Trainingslager sage ich ja immer wieder. Also, wir haben eine Aufgabe beim Herrn. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Ist eine Aufgabe, die der Herr uns sagt in seinem Wort. Es gibt aber auch noch mehr. Und darauf werden wir trainiert. Daran müssen wir üben, auch schon in dieser Welt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sollen so wie der Herr Zeuge sein und Menschen einladen zum lebendigen Glauben. Mit unserem Leben und, wo die Gelegenheit ist, mit unserem Reden. Ich habe heute Morgen gesagt, ich weiß gar nicht mehr zu wem, die einfachste missionarische Tätigkeit, die wir tun können und zugleich vielleicht auch die allerwichtigste ist, und das können wir wirklich alle, das habt ihr heute Morgen gemacht. Nämlich ganz regelmäßig in einen Gottesdienst gehen. Ich habe das Haus voll Perser, also drei Familien bei uns sind persisch. Die wissen alle drei, wo ich mit meiner Bibel unter dem Arm sonntags morgens in Gottesdienst gehe. Das wissen sie ganz genau. Ja? Und der Chinese weiß es und der Kroate weiß es. Alle wissen es, ohne dass ich einmal darüber geredet habe. Sie sehen es. Und es ist ein Zeugnis. Und das ist das einfachste missionarische Tun. Es hat also den Effekt, dass es die ermutigt, die hier vorne stehen und einen Dienst haben. Das ist dann ein Liebesdienst, aber wir bleiben gerade mal bei der Mission. Also wenn ich mich frage, wie soll ich denn missionieren in dieser Welt? Ah, ich gehe sonntags morgen in den Gottesdienst. So einfach ist es. Das ist die Basis und das Einfachste. Und dann kommt noch das eine oder andere hinzu. Außerdem dürfen wir im Gottesdienst lernen, uns austauschen, Gemeinschaft haben. Aber wenn wir bei Mission sind, ist es genau das. Ist euch aufgefallen, dass der Herr Jesus sich 3 Jahre fast ausschließlich Zeit für seine Jünger genommen hat? 3 Jahre. Man könnte ja meinen, so viel Zeit zum Wirken hätte er ja gar nicht gehabt. Und er muss sich um alle kümmern. Er hat sich genau um 12 gekümmert. Um 12 Leute. 3 Jahre lang. Wir können da was lernen. Lasst uns als allererstes, als Basis, das Zusammenkommen nicht versäumen. So wie wir das heute Morgen gemacht haben. Eigentlich ist der 27., also die Zeit zwischen Weihnachten, da sind meistens die Kirchen voll und dann bis Neujahr die Kirchen leer. Und wir dürfen es anders tun. Und das ist auch schön. Wir sind Gottes Gesandte in dieser Welt, Gottes Botschafter. Wir haben hier eine Mission. Darum sind wir der Welt auch diesen verlorenen Menschen zugewandt. Wer sagt, ich liebe Jesus und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ich gebe ja zu, dass ich mit manchen Menschen Schwierigkeiten habe. Und dann bin ich froh, dass ein Bruder oder eine Schwester mit demselben Menschen nicht so viele Schwierigkeiten hat. Deswegen sind wir ja mehrere. Ja? Und das ist auch gut so. Wir müssen nicht mit jedem gleich. Aber unsere innere Einstellung, die darf bei jedem Menschen gleich sein. Ich habe immer einen vor mir, immer, den Jesus so sehr geliebt hat, dass er für ihn gestorben ist. Das sollte mich im Umgang und mit meinem Menschenbild nachdenklich machen. Ich weiß nicht, welcher Mensch dir am meisten wehgetan hat. Jeder von uns kann bestimmt einen nennen. Ich behaupte mal von mir, ich habe mindestens eine Handvoll. Die könnte ich gar nicht beziffern. Und trotzdem hilft es mir immer wieder, mir darüber Gedanken zu machen, der Herr Jesus ist genau für den gestorben. Genau für den ist er ans Kreuz gegangen. Genau für den hat er den Vater im Himmel verlassen. Und das soll als Kind, weil ich ein Teil dieser Familie Gottes bin, Familiengespräch, aber auch Familienverhalten sein. Eine Familie verhält sich in manchen Dingen ähnlich. Auch das schwarze Schaf, das bewusstes Gegenteil tut, macht es letzten Endes deswegen, um sich abzugrenzen, aber letzten Endes kommt es aus demselben Stall, ein Schaf bleibt ein Schaf, schwarz oder weiß. Und bei Gott, er macht alle weiß. Also, da ist ein Mensch, für den der Herr Jesus gestorben ist, den der Herr Jesus lieb hat. Natürlich sehen wir die Welt ganz nüchtern, wie sie ist, mit all ihrer Schlechtigkeit und Sünde. Ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich gehöre ja eher zu denen, die das besonders scharf manchmal sehen. Ich sehe zwar schlecht mit den äußeren Augen, aber manchmal kommt mir es vor, als hätte ich ansonsten eine Lupe an und ein Brennglas und was auch immer man da als Bild nehmen sollte. Ich könnte so manches Mal an der Boshaftigkeit der Welt verzweifeln. Wisst ihr, was mir dann hilft? Ich stelle mich vor den Spiegel. Und stell mir vor, Martin ohne Jesus. Der wäre ja noch schlimmer. Das tut mich von oben wieder nach unten bringen. Ich habe gesagt, ich habe Schwestern, die haben sich früher prostituiert, aus unserer Jugendarbeit heraus, oder Drogenhändler oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Grund, sich drüber zu stellen. Null. Gar nicht. Wir verstehen was von der Erbsünde. Wir bilden uns daher nicht ein, dass ein paar Appelle an die Vernunft oder ein richtiges Schul- oder Gesellschaftssystem die Ordnung zu Gott wieder bringen könnte. Der Versuch, hier Gottes Himmelreich auf Erden zu bauen mit menschlichen Mitteln, ist bisher immer gescheitert. Auch wenn es solche großen, einflussreichen Bewegungen waren, wie zum Beispiel die Jesuiten in Südamerika. Es hat nichts gebracht. Wir wissen, dass der Mensch im Grunde seines Herzens egoistisch, gottlos und gemein ist. Aus eigener Kraft kann sich niemand ändern. Genauso wenig, wie sich jemand an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Das geht nicht. Es gibt keine Veränderung. Wir können höchstens Tünche drüber machen. Wir geben uns Regeln, Gebote, Gesetze, Konforme. Wir haben uns geeinigt auf ein Gesellschaftssystem und was auch immer da gesagt wird, aber es ändert den Menschen nichts. Für die kleinste Kleinigkeit eines Vorteiles verkauft der Mensch den anderen, oft ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und hier bringt der Glaube eine Veränderung. Und das bringt auch nach außen hin zumindest erstmal eine Schwäche. Weil wir nicht so handeln wollen wie die Welt, kommen wir in der Welt oft ins Hintertreffen. Ich habe es ja schon gesagt, mir geht es oft so, vielleicht euch auch, vielleicht auch nicht. Da merkt ihr mal, wie ich in diese Welt gepasst habe. Wenn irgendwas ist, wenn irgendeiner eine blöde Bemerkung oder einen Angriff startet oder was auch immer, sehe ich vor meinem inneren Augen lauter Messer auf dem Tisch liegen. Ich weiß ganz genau, welches Wort, welcher Satz den anderen wehtun würde, verletzen würde und wo ich ihn abmurksen könnte mit. Also zur Ruhe bringen, still. Das liegt alles vor mir. Und es ist mir eine große Versuchung und eine große Kraftanstrengung, diese Messer nicht zu nehmen. Andere sagen mir immer, mir fallen deine Kommentare gar nicht ein. Wenn mir einer angreift, weiß ich erstmal gar nicht, was ich sagen kann. Das geht mir ganz selten so. Ich wünsche mir manchmal, es fiel mir nichts ein. Manchmal ist die Klappe nämlich schneller wie der Kopf. Also Kinder Gottes können nicht auf der gleichen Ebene und sollen auch nicht auf der gleichen Ebene anfangen. Gerade dann, wenn es böse ist. Allerdings hat es auch einen Vorteil, wenn sie anfangen zu lästern, fällt mir auch meistens was ein und danach sind sie auch ruhig. Weltfremd sind also wirklich diejenigen, die das nicht wahrhaben wollen, dass der Mensch sich verändern kann und immer noch davon träumen, das Paradies auf Erden aufzurichten. Wir sollten das weglassen, das bringt uns nichts. Wir erkennen sehr realistisch, dass nur eines die Menschen retten kann und nur einer die Menschen retten kann. Und das ist die Neuschöpfung, das ist die Neugeburt, das ist Jesus Christus, das ist Gott. Und darum sind wir noch in dieser Welt, damit die Welt an uns erkennt, wie Gott ist. Und über den Satz habe ich mir viel Gedanken gemacht. Ich, Martin, an mir soll jemand erkennen, wie Gott ist? Hättest du dir keinen besseren aussuchen können, lieber Gott? Nee, hat er nicht. Es hat ihm gefallen. Es hat ihm gefallen, dich und mich auszusuchen. Er wollte gar keinen moralisch, ethisch mutigeren, sondern er wollte genau dich. Und dann kann es ihm auch überlassen. Dann kann es ihm auch überlassen und kann sagen, ja Herr, hier bin ich. Ich weiß aus mir heraus nichts, aber du kannst schon. Und du wirst, weil du es dir vorgenommen hast. Und so kommt es dann zu diesem Wort, die, die vor der Welt nichts sind, die hat Gott erwählt. Also sind wir eine Versammlung von Nichts, ja, das wissen wir. Spätestens seitdem mir Jesus begegnet ist, weiß ich, dass ich nichts kann und nichts bin. Aber seitdem ich Kind Gottes bin, weiß ich, dass ich alles habe, alles bin, alles, was ich mir je erträumt habe und noch viel, viel mehr, nämlich Sohn des lebendigen Gottes. Voll erbberechtigt und damit eine Zukunft, nicht in Saus und Braus, sondern am Herzen Gottes. So wie ich gesagt habe vorhin, dass wir heute schon am Herzen Gottes sind. Das heißt im Klartext, Gott kümmert sich um dich. Gott führt dich. Du hast jederzeit Gelegenheit, mit ihm zu reden. Er hat immer Zeit. Manchmal haben irdische Eltern ja keine Zeit und sagen dann, hab gerade keine Zeit. Selbst die beste Freundin oder Freund sagt manchmal, hab gerade keine Zeit. Das passiert ja bei Gott nie. Höchstens umgedreht. Wir haben keine Zeit. Aber er hat immer Zeit. Und doch möchte ich nochmal an drei Beispielen machen, was es denn praktisch ausmacht, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber in dieser Welt. Und wie die Auswirkungen auf unser tägliches Leben sein können und es eine Katastrophe ist, wenn nicht. Wobei, ich gebe zu, ich übe noch. Das eine oder andere fällt mir leichter, wieder anderes fällt mir schwerer. Jeder von uns hat da eine andere Baustelle. Aber wir üben alle und wir dürfen ja üben und wir dürfen erleben, wie Gott unsere Einstellung prägt zu den Dingen und Problemen dieser Welt und dadurch unser Verhalten beeinflusst. Das ist uns manchmal nicht bewusst, aber es ist gut, wenn wir es uns bewusst machen. Ich nehme mal zwei leichte, also ich fange beim ganz leichten an, das ist das Geld. Der Herr sagt, sorget nicht, ich sorge für euch. So, und die Welt sagt immer, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und ein Prinzip ist an der Stelle, je mehr Geld ich habe, desto sorgenfreier kann ich leben. Denn Steve Jobs, Gründer von Apple, können wir nicht mehr fragen. Aber wie es dran ging, dass er am Sterben war, ich glaube, er hat hatte Krebs, und zwar eine schlimme Art von Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, glaube ich, der ist verhungert, da hat ihm sein ganzes Geld null geholfen. Hat ihm das Geld jetzt Sicherheit gegeben? Oder Wohlbefinden? Oder Frieden? Ich glaube, in dem Zeitpunkt war ihm das alles egal. Fragen wir mal an Bill Gates. Jetzt ist er nur noch der zweitreichste Mann der Welt. Das hat ihn, glaube ich, einer überholt. In der Forbes-Liste, auch nicht so wichtig. Ist der glücklich? Bin ich mir nicht so sicher. Klar, wir brauchen alle Geld, um Nahrung und Kleidung zu haben, ein Dach über dem Kopf. Und da sagt uns die Schrift, dann, wenn wir das haben, sollen wir zufrieden sein. Und wenn er uns noch mehr gibt, dann ist es ein Grund, noch dankbarer zu sein. Aber was die Schrift sagt, ist ganz klar, wir sollen dem Geld nicht hinterher hetzen. Ich glaube, dass wir alle, und das habe ich selbst schon erlebt, ich weiß noch, Lena ist nicht da, aber meine Kinder sind da, die wissen das, weil ich es ihnen auch erzählt habe, ich habe viele, viele Jahre echt Geldsorgen gehabt. Als Lena noch arbeiten ging, dann hatten wir zwei Gehälter, sie hat viel mehr verdient wie ich. Und wie dann die Kinder da waren, hat sie aufgehört zu arbeiten, dann wurde es wirklich knapp. Da haben wir jeden Schein zweimal umgedreht. Da war Lena größer wie ich an der Stelle. Sie hat immer gesagt, Gott versorgt uns doch. Und ich habe mir überlegt, ja gut, aber es ist auch meine Aufgabe, die Familie zu versorgen, typisch geprägt. Wie soll das gehen? Der Herr hat uns versorgt. Ja, es war oft ganz knapp. Ja, man musste hin und her. Wir konnten halt nicht in Urlaub fahren. Wir konnten uns das nicht leisten, das nicht leisten, das nicht leisten, was auch immer. Meine Kinder sind auch heute so groß geworden. Ja, manchmal schenkt der Herr uns auch Dürrezeiten. Als es dann besser ging, weiß ich, es kommt mir nicht von mir, sondern ich darf es auch genießen. Paulus sagt einmal, ich habe gelernt, kein Geld zu haben, quasi zu knapsen, und ich habe gelernt, im Überfluss zu leben. Aber beides soll mich nicht ablenken vom Herrn. Und genauso wollen wir es leben und genauso wollen wir aufeinander achten, dass jeder Essen, Trinken und Kleidung hat und ein Dach über dem Kopf. Und da, wo es eng ist, sagen wir es ja in der Gemeinde immer wieder, ich sage es auch immer wieder, sag's Bescheid, dann finden wir eine Lösung. So wollen wir einen Ausgleich schaffen. Bisher hat es der Herr auch so geschenkt. An dieser Stelle vielleicht ein ganz herzliches Dankeschön von Siegfried. Wir hätten ihn auch dieses Jahr gut versorgt. Ist doch schön, wenn so ein Feedback kommt. Aber dafür waren wir alle irgendwo in der Pfalz. Und dann, wo auch immer der Siegfried war, sind mit ihm von Tür zu Tür gegangen, haben Kalender und Traktate verteilt, haben auf Weihnachtsmärkte uns die Füße, kalten Füße platt gestanden und haben Leuten was angeboten, nicht in Person, aber wir haben ihn unterstützt, dass es tun konnte. Und damit sagt die Schrift, wir haben alles gemeinsam. Deswegen ist auch gut, dass wir ihn versorgen oder mitversorgen. Ja, also Geld. Letzten Endes sagt die Schrift, wir sollen nicht dem Geld hinterherhängen, nicht unser Leben darauf werfen. Ich kenne ja so viele Kinder Gottes, die rennen den ganzen Tag dem Geld hinterher. Dann haben sie Geld, dann wollen sie noch mehr Geld. Dann reicht es nicht mit dem kleinen Auto, dann muss es ein großes Auto sein. Und dann, wenn das große Auto ist, dann müssen es zwei Autos sein. Oder dann die Wohnung und die Eigentumswohnung und dann das Haus und dann noch größer und noch größer. Und am Ende ihres Lebens haben sie eine super Hütte, haben drei Autos in der Garage, keine Gemeinschaft mit Gott und den Kindern Gottes gehabt und stellen fest, es ist alles Schall und Rauch. Leben völlig sinnlos gelebt, gerettet, aber wie das Feuer. So wollen Kinder Gottes, so sollen Kinder Gottes nicht leben. Also Thema Geld, lasst uns darauf achten, dass es uns nicht frisst und einnimmt. Und jetzt komme ich beim nächsten Thema, was mir schon schwerer fällt, das ist das Thema Leistung. Kinder Gottes in der Leistung. Unsere Welt ist geprägt vom Leistungsdruck und Leistungsdenken. Ein guter Schüler ist ein super einer, der gute Leistung bringt. Und wenn er im Kopf nicht so richtig die Leistung bringt, dafür aber sehr sportlich ist, kann er in Amerika studieren, da kriegt er ein Stipendium. Da ist der Leistungsdruck noch ein bisschen höher. Noch dazu, dass man viel für die Schule zahlen muss dort. Also ein guter Sportler ist einer, der schneller rennt als alle anderen oder weiter springt als alle anderen. Wieder zählt nur Leistung. Ein guter Angestellter leistet in seinem Beruf so viel, dass die Firma durch ihn gute Gewinne macht. Und hat der Mohr seine Schuldigkeit getan, kann der Mohr gehen. Was interessiert die Leistung von gestern? Also wir haben Leistungsdruck immer. Und wenn wir die Leistung nicht mehr bringen, werden wir aussortiert. Das ist beim Sport so, das ist Beruf so, das ist immer so. Die Gerechtigkeit dieser Welt ist, dass sie irgendwann alle nicht mehr können. Der eine früher, der andere später. Aber alle werden wir alt. Alle miteinander. Und alle miteinander haben wir Leistungsverluste. Auch das ist typisch Welt. Und alle miteinander werden zur Seite geschoben. Ein mir bekannter Altenpfleger hat mal gesagt, weißt du, Martin, wenn der Herr Generaldirektor, der Tausende von Mitarbeitern hat, die alle gesprungen sind, wenn er geklatscht hat, heute im Rollstuhl sitzt in seinem großen Haus, wo er gar nicht mehr raus kann, weil da 4 Stufen sind und darauf wartet, dass ich ihm den Popo abputze, dann ist er so wie einer, der nie Geld hatte und nie Angestellte und nie irgendwelche Menschen, die ihn bedient haben. Nur er ist viel schlechter dran wie die alte Oma. Die alte Oma hat Kinder und Enkelkinder, die sich rührend um sie kümmern, und der Herr Generaldirektor, auf den warten die Erben nur, dass er endlich stirbt, weil sie kassieren wollen. Das ist Welt. Es muss uns nur klar sein, dass das der Weg der Welt ist. Den sollten wir nicht gehen. Weder Geld noch Leistung. Mancher Christ denkt auch, er muss Leistung bringen. Eins der schlimmsten Leistungen ist ja die, was denken denn die Leute von mir? Leistung bringen. Ich denke gerade an ein Lied, lass die Leute reden. Der Text ist ein bisschen, aber der Kernaussage, was interessiert mich, was die Leute reden? Lass uns doch viel mehr darauf schauen, was Gott zu mir sagt. Was sagt Gott zu dir und deinem Leben? Also was er zu mir sagt, weiß ich. Ich hab dich lieb, das sagt er zu mir. Und das sagt er zu jedem, der sein Kind ist. Ich hab dich lieb. Reicht mir das? Die Frage ist, hat Gott Lieblingskinder? Ich glaube, beantworten zu können, dass diese Frage ganz einfach ist, indem ich sage, nein, Gott hat keine Lieblingskinder. Aber Gott hat auch keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder. Also was nützt es, wenn mein Vater und meine Mutter gläubig waren und ich in der Tradition fortlebe? Gar nichts. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen gehorsamen Kindern und ungehorsamen Kindern. Es gibt aber in der Liebe keinen Unterschied. Bei Gott zählt keine Leistung. Gott hat keinen Leistungsdruck in dem Sinn. Warum? Er hat alles schon getan. Was willst du da noch leisten? Was gibt es, was wir besser könnten wie Gott? Nichts. Deswegen ist das mit der Leistung rum. Wir setzen uns aber unter Druck. Mein Herz, der Druck war immer, und ich glaube, dass ich da auch ein bisschen krank darüber geworden bin, ist, ich wollte immer sehr gute Leistung bringen, um das Zeugnis des Herrn Jesus willen. Bis mir irgendwann mal aufgegangen ist, mein Zeugnis hängt nicht von meiner Leistung ab, sondern von meinem Gehorsam und von meinem Gott. Das ist die Theorie. In der Praxis habe ich damit immer noch ganz viel zu tun. Ich komme immer noch von dem, auf die Dauer hilft nur Power. Jetzt bin ich 61 und denke immer noch so, man kann nie früh genug anfangen. Meine jungen Brüder fangen früh genug an. Der Tipp hat mir nicht geholfen, aber vielleicht hilft er euch. Also ich übe noch, mich frei zu machen von der Leistungserwartung, die ich an mich selbst stelle. Gar nicht die anderen, aber die ich an mich selbst stelle, die ist am schwersten zu bekämpfen. Den Leistungsdruck, den ich mir selbst mache. Und der ist vollkommen irrelevant für mein Glaubensleben. Er schadet nur, er nimmt mir die Freude. Und trotzdem bekenne ich hier, dass ich da noch arbeite. Also, Leistung ist ein großes Thema. Leistung. Jesus sagt, Johannes 14, 23, 24, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Und das Wort, das ihr gehört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Dass wir zu Gott gehören dürfen, ist nicht unser Verdienst, sondern Gottes Geschenk durch Christus. Und so könnten wir eigentlich theoretisch mit Leistung gelassen umgehen, weil wir wissen, der Wert eines Menschen besteht unabhängig von dem, was er leistet, darin, dass er geliebt von Gott ist. Das kranke, alte und behinderte Leben ist ebenso viel wert wie das leistungsstarke Leben. Wir dürfen eigentlich voller Frieden sein, wenn ich weiß, dass mein Versagen mich nicht verdammt, mir meine Rettung, meine Gotteskindschaft aufkündigt und dass meine Leistung auf der anderen Seite mich auch nicht rettet. Alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Alles ist Geschenk. Ich kann mir den Herzbindel abrennen, kann mich tot spenden. Was auch immer, es wird mich kein Jota näher zu Gott bringen. Wenn ich aber ihm glaube, ihm vertraue, denn Glauben heißt Vertrauen, dann gebe ich Gott die Ehre in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Also lasst uns doch ihm glauben und ihm vertrauen und ihm gehorsam sein, seinem Wort gehorsam sein. Und wir werden seine Liebe erleben, dass er uns hindurchträgt, dass er uns führt und leitet. Jetzt komme ich zum dritten, zum schwersten, nach dem Geld und der Leistung. Es gibt noch viele andere Bereiche, aber ich habe es mal rausgesucht. Der dritte Bereich ist unser innerer Zustand. Zwei äußere, Geld, Leistung. Leistung spielt schon in den Inneren hinein und jetzt den inneren Zustand. Johannes 14, 27 lesen wir, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Frieden überall tönt uns gerade bei Weihnachten dieses Wort entgegen, in einer Art und Weise, wo ich es manchmal gar nicht mehr hören kann. So abgenudelt und abgelutscht, dass es mir in der Seele brennt. Aber dieses Wort Frieden ist überall. Sei es im bitteren Hohn oder in heiser Sehnsucht gesprochen, mit froher Zuversicht oder mit müdem Herz. Aber das begehrenswerteste Ziel eines jeden Einzelnen, über allen anderen Ziel, ist der Friede, und zwar der innere und der äußere. Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht Frieden in seinem Herz wünscht. Denn der Friede hat Ruhe, der hat Zufriedenheit. Der äußere Friede ist für die Welt so weit weg wie eine ganz andere Galaxis. Mit den besten Ferngläsern, mit Hubble und was auch immer, sind diese Galaxien vielleicht erahnbar und doch unerreichbar. Lichtjahre von uns entfernt. Über diesen äußeren Frieden wird viel geredet und doch erlangt in die Welt vielleicht trotz manch ehrlich gemeinter Bemühungen nicht. Und das liegt daran, dass der innere Zustand des Menschen nicht genügend beachtet wird. Denn hier ist kein Friede, sondern im Herz des Menschen ist Neid, Missgunst, Hass, Aggression zu finden. Und das wirkt sich in der Politik auch aus, im Handeln aus, manchmal auch Angst und Panik. Der Mensch ist des Menschen Feind und darum wird es auf dieser Erde keinen echten Frieden durch Menschen gemacht geben. Solange diese Welt existiert in dieser Form, wird es keinen Frieden geben. Und da mag es noch so viel Bewegung geben wie Frieden schaffen ohne Waffen oder Ho Chi Minh in den 60er Jahren und was auch immer und Gandhi und was auch da als Beispiel herangezogen sind, nirgendwo ist Frieden. Äußerlich. Und doch gibt es den inneren Frieden, den Herzensfrieden und damit die Zuversicht. Und den kann jeder Einzelne heute schon haben. Wie gesagt, das, was wir gelesen haben, hat der Jesus kurz vor seinem Tod gesprochen. Er stand im Begriff, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Und das hat er seinen Jüngern gesagt, diese 12, die er 3 Jahre lang intensiv begleitet hat. Was war die Reaktion bei denen? Die waren frustriert und traurig und haben sich als allererstes alleingelassen gefühlt. Die haben sich nicht gefreut, dass Jesus jetzt zum Vater geht, in den Himmel. Die haben als erstes gedacht, was wird aus mir? Was wird aus mir? Zwar hat der Herr Jesus davon gesprochen, dass er ihnen einen Tröster, Helfer, Anwalt senden würde. Und dennoch war ihr Herz von einer begreiflichen Unruhe bemächtigt. Ganz ähnlich ist die Lage, in der wir uns ja heute befinden, wo das Völkermeer stürmt und wo die Angst hochkocht. Und das geht ja nicht nur an uns spurlos vorbei, da draußen an der Tür, es trifft uns ja auch. Und so mancher kriegt es mit der Angst zu tun, weil die Welt voller Panik ist. Der Herr Jesus nahm ja im Jüngerkreis schon rein äußerlich von dem, wie er sich verhalten hat, die Masterstelle oder aber auch die Vaterstellung in einer Familie ein. Und das verstehen wir am besten von der Vaterstellung her, wenn er sagt, den Frieden lasse ich, eigentlich hinterlasse ich euch. Er kann den Seinen keine irdischen Reichtümer hinterlassen, denn er hatte ja teilweise gar kein Bett, wo er hätte schlafen können, lesen wir. Ist in Israel rumgereicht, hatte gar kein Eigentum. Und wie es um die Tempelsteuer ging und die gemault haben, dass die Jünger kein Geld hatten und die Jünger das dann dem Herrn Jesus gesagt haben, als Meister oder als Vater, der ja dafür zuständig ist, dann sagt er halt zu denen, geh mal den Fisch angeln, der hat einen Ring drin und damit bezahlt die Tempelsteuer. Geld hatte er also keins. Das konnte er nicht vererben. Was aber das Wertvollste war, das war der Frieden. Und das können wir dem Herrn Jesus durch seine ganze Lebenszeit in den Evangelien sehr, sehr schön beobachten. Er war fast in jeder Situation war er gelassen. Es gibt eine emotionale oder zwei emotionale Begebenheiten, an die ich mich jetzt gerade erinnern kann. Die eine war, wie Jerusalem sieht, da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, der du steinigst deine Propheten. Da ging es darum, dass Gott das Volk Israel über 2000 Jahre mit Seilen der Liebe gezogen hat und sie haben nicht gewollt. Da kamen dem Herrn Jesus die Tränen, weil er ganz genau wusste, wie diese Stadt, dieses Land leiden würde, was dann auch 70 nach Christus geschah und was dann seit 2000 Jahren in Judenverfolgung in der grausamsten Art und Weise seit 2000 Jahren läuft. Da kamen dem Herrn Jesus die Tränen. Und im Garten Gethsemane, da hat er Blut und Wasser geschwitzt, also sehr emotional. Auch da ging es aber um deine und meine Sünde, die er auf sich nimmt. Und er wusste, dass Sünde Trennung von Gott ist. Ansonsten war Jesus immer voller inneren Frieden. Und diesen Frieden, den verheißt er dir und den verheißt er mir. Nicht äußere Reichtümer, aber den Frieden. Und zwar hat er Jesus sehr deutlich gemacht, dass er durch seinen Opfertod diese Frucht hervorbringen kann. Früher, kennt ihr das vielleicht noch, war die Frage, wer schon länger mit dem Herrn Jesus läuft, früher in der Gemeinde, die Alten haben immer gesagt, hast du Frieden? Die Jungen waren dann irgendwann mal so, wie ich so 16, 17 war, fand ich das komisch, wenn dann ein 80-Jähriger mich gefragt hat, hast du Frieden? Ich möchte es heute Morgen aber auch mal sagen, hast du Frieden in deinem Herzen? Und zwar ist der Sinn, bist du innerlich zur Ruhe gekommen? Hat dein Sehnen, dein Suchen in Jesus Christus Ruhe gefunden? Wenn ja, preist den Herrn, wenn nein, was fehlt dir? Was fehlt dir? Hast du Jesus? Hast du den Frieden? Seele, sag einfach mal, hast du ihn? Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch oder lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Unter diesem Segen stehen wir. Und jedes Mal, wenn wir hier vorne stehen und für den Segen bitten, dann ist das etwas, was wir ja schon haben, aber was wir deutlich machen. Jetzt ganz bewusst stellen wir uns darunter. Wir machen uns bewusst, dass wir diesen Segen des Friedens haben. Was ist denn eigentlich Frieden? Man hat diesen Frieden schon als inneres Wohl und äußeres Geborgensein umschrieben. Das ist ja auch nicht falsch. Aber vielleicht ist Frieden noch besser erklärt, indem wir sagen, Frieden ist Harmonie. Frieden ist Gleichgewicht. Frieden ist Harmonie des Menschen mit Gott. Harmonie mit sich selbst und Harmonie mit anderen. Das ist Frieden. Unser Leben soll ein Wohlklang sein, Harmonie, Frieden. Und doch, wo komme ich dahin? Doch nur dadurch, dass ich allen Widerstand gegen Gott aufgebe. Ich lasse mich durch Christus mit ihm aussöhnen und habe nun wieder Gemeinschaft mit ihm, ist der erste Schritt. Und als Kinder Gottes ist dieser Widerstand gegen Gott aufgeben, dass ich ein Ja sage und ein Danke sage für alles, was Gott mir begegnet, geschickt. Ich kann natürlich jammern, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, sagen, Herr, warum lässt du das zu? Und wieso geht es mir so? Und dem geht es so gut? Und bla bla bla. Da bin ich nicht in Harmonie mit Gott, auch als Kind Gottes nicht. Wenn ich mir aber schenken lasse, du hast recht, ich habe Unrecht, ich glaube dir, dass dieser Weg, den du gerade mit mir gehst, der einzig richtige ist. Es gibt keine Alternative, habe ich den ersten Schritt getan. Und wenn ich den zweiten auch noch tun darf, indem ich nämlich sage, ich bin gespannt, wie du aus der Nummer mit mir wieder rauskommst. Warum kann ich das so einfach sagen? Und es ist auch nicht respektlos, weil er gesagt hat, er übernimmt die Verantwortung für mich. Er bringt mich zum Ziel. Mich tröstet manchmal, dass der Herr Jesus mit dem Petrus zurechtkam. Das war so ein richtig Knorrkorb. Und dass wir das von David lesen, der war ja noch viel schlimmer. Mörder, Ehebrecher, Killer, Königsmörder, was auch immer, kann man ihm alles nachweisen. Er war ein Mann, den Gott lieb hatte, an dem er wohlgefallen hatte. Gott sagt zu dem David, hab wohlgefallen an dir, doch nicht an dem Ehebrecher. Aber er hat ihn verändert in sein Bild hinein. Die Lieder Israels, da merkt man, was innerlich mit David abging. Der hatte seinen Zustand gewusst und trotzdem, er war ein Mann nach dem Wohlgefallen Gottes. Wenn so eine Kröte Mann nach dem Wohlgefallen Gottes sein kann, wenn Gott das schafft, schafft es mit mir vielleicht auch. Und dann streichen wir das vielleicht und sagen gewiss. Und dann kommt in meinem Leben Harmonie. Keine Leistung, habe ich vorhin gesagt, sondern alles Gnade. Also, die Jünger waren durch die Äußerung, die der Herr Jesus gemacht hat, erschreckt verängstigt worden. Darum teilt er ihnen seinen Frieden mit. So ruhig wie er in allen Lagen war, so ruhig sollen sie auch sein können. Wir kommen auf Silvester, wir werden Silvester wieder einmal in den Lieblingslieder singen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wer das kennt und sich damit beschäftigt, das hat Bornhöfer geschrieben in der letzten Nacht vor seiner Hinrichtung. Das kann keiner schreiben von sich heraus. Der wusste, dass er am nächsten Tag erschossen wird. Der hat schon ein paar Mal das mitgemacht, das hieß Bornhöfer raustreten zur Exkursion, der war ja verurteilt. Und dann haben sie wieder in seine Zelle geschickt. Das gehört ja zum Psychoterror dazu. Ich habe von Bornhöfer gelesen, dass er aus einer Zelle raustrat, jedes Mal, wenn sie ihn gerufen haben, wie ein Königskind, wie ein König aus seinen Gemächern heraustritt. Gerade, das mag auch noch mit dem evangelischen Landadel zu tun gehabt haben, aber vor allen Dingen waren die Wärter davon überrascht und sehr beeindruckt, mit welchem Ruhe und mit welchem Frieden. Jetzt glauben wir doch nicht, dass Bornhöfer ein besserer war wie wir. Genauso Menschen. Aber von guten Mächten wunderbar geborgen ist ein Zeugnis davon, was Gott tun kann im Leben eines Menschen, der weiß, dass er morgen stirbt. Und übrigens, das habe ich schon mehr wie einmal erlebt von Menschen, die keiner mehr kennt, außer einige wenigen an ihrem Sterbebett. Ich werde nie vergessen, der alte Bruder, der wirklich schwer hatte am Sterben, der zu mir sagt, Martin, nicht weinen. Wir saßen da vielleicht eine Stunde zusammen, der hat mich noch nicht einmal angeguckt. Und ich stand da und dann kamen mir die Tränen, weil ich ihn noch kannte, noch als Kind. Und auf einmal, ich wollte schon gehen, hat für ihn gebetet, da sagt er zu mir auf einmal, guckt mich an, sagt, Martin, nicht weinen. Der hat alles super gemacht, hat alles gut gemacht. Alles gut gemacht. 2 Tage später war er tot. Und sein Leben war, und das wusste ich von ihm, wirklich nicht schön. In vielen Bereichen nicht. Die Kinder haben ihm in den Hintern getreten, über ihn gelacht. Seine Frau ist vorher gestorben. In Indochina hatten ihn die Franzosen verschleppt. Dort musste er dann Dschungelkämpfe machen und. Also nichts, wo wir sagen könnten, wäre toll gewesen. Das ist das, was ich meine mit. Sein Leben war am Ende seines Lebens ist Harmonie, er hatte Frieden. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, das hat der Herr erbeten für dich und für mich. Wir grüßen uns oft, Frieden sei mit dir. Aber wir sind doch alle aus uns heraus nicht imstande, diesen Frieden mitzugeben. Anders der Herr Jesus. Sein Frieden bewahrt unser Herz und unsere Sinne. Lesen wir in Philipper 4, Vers 7, nehmen wir gerne hier als Segensgruß. Und ich wünsche uns allen, dass wir in dieser bewegten Zeit, die so voller Angst und ja, nicht Wissen geprägt ist, eins wissen: Der Herr hat uns für uns gebeten und er hat uns etwas geschenkt. Er hat uns etwas hinterlassen, bis er wiederkommt. Und das ist sein Frieden. Wir haben ihn schon, lassen ihn uns wirken. Jetzt drehe ich es nochmal um. Wenn wir inneren Frieden haben, also Harmonie mit Gott haben, dann sind wir nicht mehr auf unsere Leistung angewiesen, um uns gut zu fühlen und wichtig zu fühlen. Und wir sind nicht mehr auf der Jagd nach dem Geld, weil wir wissen, wir haben etwas viel Besseres. Wir können dankbar sein für alles, was wir haben. Und wenn es knapp ist, werden wir erleben, dass der Herr uns versorgt. Und wenn es ganz knapp wird, können wir sagen mit Paulus: Ich weiß, wie es ist, hungrig zu sein. Ich weiß, wie es ist, in Fülle zu leben. Aber alles ist dem Herrn. Wenn nur eins stimmt, wenn in meinem Herzen Frieden ist und Harmonie ist. Harmonie mit Gott und mir. Und das wünsche ich uns.